Es ist Dienstag, der 19. Mai und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Die politischen Grabenkämpfe nehmen international immer weiter zu. Flankiert von Medien und NGOs kämpfen viele Regierungen dabei mit immer härteren Bandagen gegen eine Konkurrenz von rechts. Neue Munition liefert jetzt die Europäische Union. Sie will ein milliardenschweres Förderprogramm auf den Weg bringen. Das selbsterklärte Ziel: eine Stärkung von Kultur, Medien und Demokratie. Welche Idee tatsächlich dahinter steckt und warum das praktisch jeden EU-Bürger betrifft, erläutert uns gleich Christine Andersson, Abgeordnete der AfD im EU-Parlament. In Spanien mussten die regierenden Sozialisten dagegen einen Dämpfer einstecken. Bei den Regionalwahlen in Andalusien haben sie einen historischen Verlust eingefahren. Und Korruptionsvorwürfe gibt es noch obendrein. Wobei Korruption in der spanischen Politik fast schon an der Tagesordnung ist. Das sagt die freie Journalistin Stefanie Claudia Müller aus Madrid, mit der ich in dieser Sendung darüber sprechen werde. Derweil beginnt in den USA in wenigen Tagen ein Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter des verheerenden Feuers in Los Angeles Anfang vergangenen Jahres. Und auch dieser Fall könnte politischer kaum sein. Denn das Motiv hinter der Tat ist wahrscheinlich Kapitalismuskritik. All das hat auch maßgeblich Einfluss auf die aktuelle Bürgermeisterwahl in L.A. Die Einzelheiten hat heute unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger. In einem Kommentar von Cora Stephan blicken wir dann schließlich auf das Demokratieverständnis deutscher Altparteien, wenn es darum geht, die Alternative für Deutschland zu verhindern. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Regierungen innerhalb der Europäischen Union haben sich auf ein neues umfangreiches Förderprogramm verständigt. Wie der Rat der EU bestätigte, sollen dabei Kultur, Medien und demokratische Werte im Mittelpunkt stehen. Agora EU heißt das Programm. Es soll 2028 starten und es zielt laut deutscher Bundesregierung auf die Dominanz großer Online-Plattformen, unter anderem zumindest. Was das genau bedeutet und welche Strategie dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Christine Andersson, Abgeordnete der AfD im EU-Parlament. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Andersson, das Programm Agora EU soll laut offiziellen Angaben gemeinsame Werte wie Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit fördern. Über welchen Finanzrahmen sprechen wir eigentlich bei den Plänen?
Ja, was die EU hier ausgedacht hat, das geht sehr viel weiter als das, was Sie bereits angestellt haben. Zunächst ist da mit einem Budget von 8,6 Milliarden Euro, das ist veranschlagt. Aber bereits hier sehen wir schon Parlament, Lobbyorganisationen, sogenannte Stakeholder-Netzwerke, die sprechen bereits jetzt, dass es da massive Aufstockungen benötigt. Und denen schwebt so ein Finanzkram von 12 bis 17,5 Milliarden Euro vor.
Unterstützt werden soll mit dem Geld die kulturelle Vielfalt Europas und sein Kultur- und Kreativsektor, wie es heißt. Nun ist der Bereich Kultur ja weit gefächert. Das könnte theoretisch ja auch der Reigentanz von Sorben in der brandenburgischen Lausitz sein. Welcher Kulturbereich darf sich Ihrer Einschätzung nach denn über Finanzhilfen freuen?
Ja, ich denke, das Hauptziel, das sind hier tatsächlich Online-Plattformen, also auch sogenannte alternative Medien, die da natürlich jetzt auch nicht berücksichtigt werden. Aber der Kernpunkt, das Problem, was man ausgemacht hat, ist, dass der Pluralismus, was Meinungen angeht, das geht denen jetzt alles ein bisschen zu weit. Der Bürger soll doch bitte sich beschränken auf den Konsum von öffentlich-rechtlichen Medien. Also die werden dann natürlich hauptsächlich gefördert, um da einen Gegenpart im Prinzip aufzubauen gegen, ja, das drohende Unheil, nämlich der Verlust der Deutungshoheit. Und das ist der eigentliche Knackpunkt an der ganzen Geschichte.
Aber wenn es doch laut EU-Rat um die Stärkung des kulturellen und demokratischen Gefüges in Europa geht, heißt das im Umkehrschluss, dieser Bereich ist aktuell geschwächt?
Aus deren Sicht ist er das in der Tat. Die letzten Wahlergebnisse haben sie ja auch zur Kenntnis genommen. Hier gerade im EU-Parlament, also die rechtskonservativen Kräfte, wir sind zahlenmäßig stark gewachsen. Und das deutet sich auch schon an, das wird 29 bei der nächsten Wahl zum EU-Parlament, wird sich das nochmal deutlich nach oben schrauben. Die Umfragewerte in Deutschland, auch die sind inzwischen bekannt. Die CDU knapst an der 20%-Marke, die AfD kratzt an der 30%-Marke. Und das sind natürlich alles schwere Einschnitte, ja, ich sag mal, in unsere Demokratie, wobei das unsere natürlich in Anführungsstrichen gesetzt ist hier. Also nochmal, es läuft darauf hinaus, dass man ahnt, der Deutungshoheit verlustig zu gehen. Und das muss unterbunden werden. Und da kommt man dann mit so Agora-Programmen um die Ecke. Aber nochmal, das kann man hier nicht isoliert betrachten, denn es fügt sich ja ein in das, was wir seit Jahren schon sehen. Das, was damals mit dem Digital Services Act begonnen hat, nämlich den Online-Plattformen durchaus vorschreiben zu können, was für Meinungen auf ihren Plattformen geduldet werden darf. Es reiht sich dann nahtlos ein in das sogenannte Medienfreiheitsgesetz. Damit wollte man eben den unabhängigen Betrieb der Öffentlich-Rechtlichen sicherstellen. Und den unabhängigen Betrieb stellt man eben dadurch sicher, dass man sie finanziell abhängig macht. Das ist deren Kalkül hierbei. Und Medien sollten vor ungerechtfertigter Löschung sogenannter großer Plattformen geschützt werden. Aber wann haben wir denn diese Löschungen gesehen? Wenn man da nochmal zurückgeht, ein paar Jahre, gerade während der Corona-Krise, wir wissen es aus den RKI-Files inzwischen, wir wissen es aus den Twitter-Files, es waren eben die Regierungen, die die Plattformen angehalten haben, beziehungsweise mit Millionen Bußgeldern bedroht haben, unliebsame Meinungen doch bitte von ihren Plattformen zu löschen. Und so eine unliebsame Meinung begann schon damit, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wo ist das Virus eigentlich hergekommen? War es ein zoonotischer Ursprung oder ein Laborunfall oder wie auch immer? Wie gesagt, es geht um die verzweifelte Aufrechterhaltung der Deutungshoheit.
Gestärkt werden soll ja eben auch die Medienlandschaft der EU. Media Plus nennt sich dieser Aktionsbereich des neuen Programms. Ich dachte eigentlich, dass wir mit unseren Milliarden an Rundfunkgebühren schon genug die Medien stärken. Gibt es denn Anzeichen, welcher Bereich da genau finanziell gefördert werden soll?
Naja, es geht grundsätzlich immer um die Bereiche, die zu fördern sind, die im Prinzip die Regierungspropaganda rausblasen. Ja, also neben dem offiziell erlaubten Narrativ kann es eben keine andere Narrative geben. Da würde ja dem Bürger unter Umständen auffallen, dass er von seiner Regierung für dumm verkauft wird. So, und deswegen muss man das unterbinden. Also es müssen noch mehr Milliarden in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geblasen werden, der nun inzwischen alles andere als unabhängig ist und auch alles andere als pluralistisch ist. Also ich fühle mich da tatsächlich wieder dran erinnert, als Walter Ulbricht damals sagte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Und genau das sehen wir jetzt. Man kann jedes Programm hier in der EU nehmen. Es setzt sich ja weiter fort mit dem sogenannten europäischen Demokratieschild. Da soll ja auch unsere Demokratie wiederum in Anführungsstrichen, die soll ja geschützt werden. Und da kann man nur sagen, also die etablierten Parteien, die haben keine Angst um die Demokratie. Nein, sie haben Angst vor der Demokratie. Und alles, was wir hier sehen, sind im Prinzip verzweifelte Versuche, unsere Demokratie in Anführungsstrichen zu schützen, was natürlich mit Demokratie im herkömmlichen Sinne nicht das Geringste zu tun hat.
Als gezielte Maßnahmen werden da auch etwa neue Kulturpreise oder geförderte Lernaktivitäten genannt. Letzteres ist ja interessant. Zielt all das also unter anderem auch auf den Bildungssektor und die Schulen ab?
Ja, selbstverständlich. Man versucht es jetzt wirklich von allen Enden anzugehen. Also es reicht nicht, dass man in den Online-Plattformen sagt, hier hör mal zu, das darfst du jetzt nicht mehr dulden oder du musst Millionen von Bußgeldern zahlen. Nein, es soll auch um sogenannte Resilienz. Also die Schüler, die Kinder, die sollen praktisch gestärkt werden, dass sie leichter Desinformation erkennen. Wobei es ja nicht mehr nur noch um Desinformation geht, sondern es geht ja auch inzwischen um Malinformation. Das ist im Gegensatz zur Desinformation eben eine objektiv faktenbasierte, wahre Information, die aber schädlich ist. Und schädlich, da muss man fragen, für wen eigentlich schädlich? Naja, mal wieder für das gewünschte Narrativ. Es ist schädlich für die etablierten Parteien und das, was sie seit Jahren und Jahrzehnten im Prinzip der Gesellschaft versuchen aufzudrängen. Beispiel für eine Malinformation wäre beispielsweise, wenn ich sagte, es gibt exakt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Das ist eine Malinformation und die soll ich eben zukünftig nicht mehr sagen dürfen. Und Kinder sollen eben darauf vorbereitet werden, wer sowas sagt, dem hört man am besten gar nicht mehr zu, weil der ist eben gegen unsere Demokratie. Er ist im Prinzip wie in der DDR damals. Ja. Die sollen darauf vorbereitet werden, was sind gute Informationen, was sind falsche Informationen, was sind böse Informationen und dann eben nur noch praktisch wie ein Papagei wiederholen, was ihnen vorgekaut wird. Und das soll ja sukzessive eben auf die gesamte Gesellschaft ausgeweitet werden. Man spricht ja auch von einem Whole of Society Approach, also eine gesamtgesellschaftliche Herangehensweise. Man nimmt jetzt den Bürger wirklich vom Säugling bis zum Kreis in den Blick, damit er nur noch eine vorgefertigte Meinung serviert bekommt und auch nur noch die dann eben die richtige ist, die man ohne Sanktionen fürchten zu müssen auch noch verlautbaren darf.
Nun gibt es in den unterschiedlichen EU-Ländern ja auch unterschiedliche kulturelle Landschaften, unterschiedliche Regierungen, von sozialistisch bis rechtskonservativ. Die sitzen ja auch im EU-Rat. Wer entscheidet denn nun am Ende, was genau gefördert werden soll?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also die Völker in den EU-Mitgliedstaaten, die fragt man da bekanntlich nicht. Das machen dann die Regierungen, also entsprechende nationalen Regierungen, die dann immer zusammensitzen. Und das ist auch der nächste Angriffspunkt dann schon wieder. Sie haben ja sicherlich die ganze Aufregung mitbekommen, als Viktor Orban, als er noch Ministerpräsident war, die 90 Milliarden Ukraine-Hilfe per Veto geblockt hat. Denn in diesem Rat, bis vor einigen Jahren war das so, konnte es nur einstimmig beschlossen werden. Und selbst da legt man jetzt die Axt an, weil das ist offenbar jetzt auch wieder ein Angriff auf unsere Demokratie, wenn die nationalen Staaten ausgehen von ihrer nationalen Souveränität und natürlich auch der Souveränität der jeweiligen Völker in den Mitgliedstaaten, wenn die einfach Nein sagen können zu irgendwas. Also versucht man hier jetzt das Einstimmigkeitsprinzip komplett abzuschaffen und mit qualifizierten Mehrheiten soll das zukünftig beschlossen werden in diesem Rat, damit eben einzelne Mitgliedstaaten, so es denn dort eine Regierung gibt, die jetzt sich nicht unterputtern lässt oder sich nicht einfügt in das offiziell gewünschte Narrativ, dass die da nicht alles blockieren können. Also unterm Strich, ich sage das jetzt schon seit Jahren und wir sehen immer mehr Anzeichen dafür. Also es verstetigt sich, es verfestigt sich. Die Demokratie ist im Prinzip aus der Sicht der derzeit Herrschenden, das ist ein Ärgernis. Die Bürger wollen eben in der Tat etwas anderes als das, was man sich hier in Brüssel so überlegt. Und da muss man halt die Demokratie so weit zurechtstutzen und zurückstutzen, dass der Bürger da nicht mehr stört.
Für Deutschland, da hat ganz explizit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dem neuen Programm zugestimmt. Er begründet das auch mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Wie bewerten Sie seine Rolle in dieser Debatte?
Das ist eine höchst interessante Rolle. Also gerade Herr Weimer sollte sich da vielleicht doch eher dezent zurückhalten, bevor er sich anmaßt, in irgendeiner Form den Bürgern verkaufen zu wollen, dass er tatsächlich für Demokratie steht. In seinem privaten Engagement hat er es da auch nicht so genau genommen, hat sich sogar noch bereichert. Also insofern ist es alles nur noch lächerlich. Und das große Problem ist, die Bürger durchschauen es inzwischen. Und deswegen ersinnt man immer neuere Methoden, um eben, wie gesagt, den störenden Bürger, ich meine, im Grundgesetz steht immerhin noch, das Volk regiert durch Wahlen und Abstimmungen. Also im Prinzip der Kern der Demokratie, der wird jetzt ausgehöhlt. Und die Demokratie wird regelrecht abgeschafft, um die Demokratie zu schützen.
Noch ist das Agora-Programm ja nicht festgelegt. Weitere Verhandlungen sollen da laut Bundesregierung zwischen EU-Rat, Kommission und Parlament stattfinden. Wie wird sich die AfD bei dieser Diskussion positionieren? Und wie groß ist am Ende überhaupt der Einfluss des EU-Parlaments?
Also die AfD, die wird sich das sehr genau angucken. Und wie gesagt, seit 13 Jahren im Prinzip sehen wir ja, dass die Demokratie hier sukzessive abgeschafft wird. Also ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass die AfD einem solchen Programm hier zustimmt. Bedauerlicherweise werden wir aber vermutlich wieder mal überstimmt. wir werden einfach sehen müssen. Ich gehe davon aus, es kommt. Zumal bis 28 soll das ja durchgedrückt werden. Das heißt, wir sitzen 28 ja mit den gleichen Mehrheiten, die wir bereits jetzt haben. Wie gesagt, die rechtskonservativen Kräfte im Haus sind gewachsen. Aber wir werden da natürlich unser ganzes Gewicht auch in die Waagschale werfen, um das möglicherweise doch noch abbiegen zu können. Denn nochmal, es ist inzwischen wirklich nur noch eine Demokratiesimulation und um nichts anderes geht es mehr hier. Und der Bürger begreift es aber immer besser und durchschaut es halt immer öfter. Und ich kann Ihnen sagen, also hier gibt es einige Abgeordnete im Haus, die haben jetzt schon Angst vor der Wahl in 29. Und deswegen werden jetzt entsprechende Vorbereitungen getroffen, damit man noch retten kann, was noch zu retten ist. Wir sehen es ja auch in Rheinland-Pfalz, da wurde das Quorum für Untersuchungsausschüsse auf 25% hochgesetzt, damit die AfD da keinen Untersuchungsausschuss mehr einrichten kann. In Brandenburg ist die Rede von einer Parlamentsreform. Das heißt, man bereitet sich im Prinzip darauf vor, was in einer Demokratie ganz normal ist, nämlich, dass sich Mehrheiten ändern und dass es dann Regierungswechsel gibt. Aber das will man einfach nicht einsehen und man hält verzweifelt ja an unserer Demokratie, wie man so schön sagt, fest.
Sagt Christine Andersson, Abgeordnete der AfD im EU-Parlament, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die sozialistische Regierung in Spanien steckt tief in der Krise. Bei den Regionalwahlen in Andalusien vergangenen Sonntag fuhr die Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Hinzu kommt ein Skandal um missbrauchte Corona-Gelder der EU. Steuert Spanien also auf einen Politikwechsel zu? Und was bewegt die Bürger in ihrem Land? Darüber spreche ich jetzt mit der freien Journalistin und Korrespondentin für internationale Wirtschaftsmedien Stefanie Claudia Müller in Madrid. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag aus Madrid.
Frau Müller, in der bevölkerungsreichsten Region Spaniens, in Andalusien, da wurde am Wochenende gewählt. Das Ergebnis lässt aber das ganze Land aufhorchen. Wie haben Sie den Wahlabend beobachtet?
Ja, also ich glaube, das ist von den Medien wieder ein bisschen so übertrieben worden, weil eigentlich war das Ergebnis erwartet worden. Es war erwartet worden, dass die Konservativen die absolute Mehrheit bekommen, also die PP. Jetzt sind für die Wahl zum Regierungschef schon die Stimmen der Rechtsextremen notwendig. Also das deutet auf eine Entwicklung in Spanien hin, die wir überall haben, dass es einfach keine absoluten Mehrheiten mehr gibt. Es gibt überall Koalitionsregierungen, was für Spanien ganz neu ist. Wir in Deutschland sind daran gewöhnt, hier nicht. Hier gibt es auch keine Streitkultur, die das fördert. Also diese Koalitionsregierungen, Regionalregierungen und auch die Regierung in Madrid, die nationale Regierung, ist ja auch eine Koalitionsregierung von Sozialisten und einer extrem linken Partei. Das bringt dem Land Instabilität. Es zeigt auch in gewisser Weise, dass das Land demokratisch reifen muss noch. Das, was auch immer wieder die niedrige Wahlbeteiligung zeigt, was auch in Andalusien wieder der Fall war.
Also das heißt, dass man in der spanischen Politik eigentlich gar nicht gewöhnt ist, Koalitionen zu schließen, da um Entschlüsse oder auch Gesetze zu ringen. In Andalusien hat, Sie haben es gerade gesagt, die konservative Volkspartei gewonnen, aber die absolute Mehrheit verloren. Wie wird es also jetzt in der Region weitergehen?
Ja, also die konservative Volkspartei PP hat in verschiedenen Wahlen in den letzten Monaten gewonnen, aber keine absoluten Mehrheit erreichen können und hat dann über längere Prozesse und hin und her und Gehadere, wo einfach auch die Unterschiede zwischen Vox, der rechtsextremen Partei, und der PP deutlich wurden. Also die Regierungen, die gebildet wurden mit Vox, sind instabile Regierungen. Dort, wo man den Weg der Minderheitenregierung geht mit Zustimmung von Vox, das ist einfach ein Machtpoker. Und ja, der geht halt auf Kosten der Bürger letztendlich, weil viele Entscheidungen nicht getroffen werden können, Haushalte nicht verabschiedet werden können. Das ist dasselbe, was Pedro Sanchez, der ja keine Mehrheit mehr im Parlament hat, schon seit 2023 erfährt, der immer noch im selben Haushalt regiert. Also es ist ein Prozess, der Spanien vor große Herausforderungen stellt, weil einfach auch grundsätzlich viel zu wenig Leute sich an der Wahl beteiligen. Also jetzt in Andalusien ist die Wahlbeteiligung etwas hochgegangen, aber grundsätzlich liegt sie fast immer unter 70%. In Deutschland lag sie bei der Bundestagswahl über 80%, das zeigt den Unterschied. Teilweise liegt die Wahlbeteiligung sogar nur bei leicht über 50%, wenn man überlegt, dass fast die Hälfte der Bevölkerung nicht wählt. Und von diesen 50% noch rund 1%, wie in Andalusien jetzt, einen Zettel abgeben, ohne eine Partei zu wählen. Also das nennt man hier votar en blanco, weiß wählen sozusagen. Das wird so als Protest empfunden. Das zeigt einfach, dass die Leute nicht verstanden haben, wie bedeutsam die Demokratie ist, die sie ja noch gar nicht so lange in den Händen haben und dass da noch viele Prozesse notwendig sind. Und die extremen Ränder profitieren von diesem Prozess.
Nun sind ja geringe Wahlbeteiligungen auch immer ein Zeichen dafür, dass das politische Angebot möglicherweise dem potenziellen Wähler auch nicht gefällt. Schauen wir doch mal auf die Bürger. Nun wissen wir, dass bei Regionalwahlen ja häufig eben regionale Themen im Vordergrund stehen. War das in Andalusien ebenfalls der Fall? Was hat denn die Menschen dort nun bewegt?
Also in Andalusien ist es so, dass dort eigentlich seit Beginn der Demokratie 1978, seitdem eigentlich immer die Sozialisten regiert haben und die Region in eine tiefe Korruption gestürzt haben. Es war ein Wechsel notwendig, deswegen hat die PP damals vor 4 Jahren auch die absolute Mehrheit bekommen. Es haben sich wirtschaftlich Dinge verbessert, wo man nicht genau weiß, wem sind die genau zuzuschreiben, der allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem Rekordtourismus, weil Andalusien natürlich vorwiegend von Landwirtschaft und Tourismus lebt. Also jetzt bei dieser Wahl war die Landwirtschaft halt ganz stark an dem Ergebnis beteiligt. Die Landwirte normalerweise wählen konservativ oder halt inzwischen auch extrem rechts, weil sie glauben, dass Brüssel ihnen ja ihr Land wegnimmt oder zu viele Auflagen, was Umweltschutz betrifft und so weiter, die Arbeit unmöglich machen. Natürlich gibt es ja auch ein riesen Nachfolgeproblem. Spanien ist, das wissen viele Deutsche nicht, ist der größte Exporteur von Obst und Gemüse nach Deutschland. Und warum kaufen wir spanisches Gemüse im Supermarkt? Weil es billig ist und ja, es kommt zum Großteil aus Andalusien. Dort gibt es aber kein Wasser. Und diesen Zusammenhang, das ist einfach zu komplex für Wähler. Die sehen nur, okay, da ist jemand, der in der Wahlkampagne sagt, ich will, dass es noch mehr Landwirtschaft gibt. Ja, und dann wähle ich diese Partei. Ne? Und statt sich zu überlegen, macht das noch Sinn, dass dieser Betrieb dann tatsächlich an die Kinder weitergegeben wird oder müssen die sich irgendwie beruflich anders orientieren?
Nun verlieren die Sozialisten in ganz Spanien immer weiter an Rückhalt. Was glauben Sie, woran liegt das?
Das ist schon auch ein Prozess, der schon seit Jahren läuft. Also die beiden Volksparteien haben keine Mehrheiten mehr. Also die PP, die hatte ja eigentlich 2023, war die auch als stärkste Partei aus der Landesparlamentswahl hervorgegangen. Sie konnten dann aber keine Mehrheit finden, weil die Rechtsextremen nicht genug Stimmen hatten. Und diese große Koalition, die wir in Deutschland jetzt schon mehrmals erlebt haben, das ist in Spanien undenkbar und das hat mit dem Bürgerkrieg zu tun, dass man immer noch dieses Lagerdenken überall sieht, in den Familien, überall rechts, links, Rojo oder Fascista, Faschist oder halt roter Kommunist, das ist immer noch dieses ganz einfache stereotype Denken. Grundsätzlich sind die Linken ja europaweit in der Krise, was auch damit zu tun hat, dass es schwieriger ist, glaube ich, sich zusammenzutun. Das hat man jetzt in Andalusien versucht. Das war auch relativ erfolgreich mit den kleineren linken Parteien, die sich zusammengetan haben und die eigentlich die einzigen sind, die sehr viele Sitze dazu gewonnen haben. Weil die PP, das muss man auch sagen, sie hat Sitze verloren. Die PSOE natürlich hat noch weitere Sitze verloren, aber es gab auch Prognosen, dass sie noch schlechter abschneiden würde. Weil natürlich spielt landesweite Politik auch eine Rolle und es gibt wahnsinnige Stimmung auch in den Medien, in den rechten Medien. Pedro Sanchez, auf den hat sich das vor allen Dingen konzentriert, weil er halt viele Dinge anders gemacht hat, auch in seiner Partei viele Dinge geändert hat, auch angetreten ist natürlich gegen Korruption zu kämpfen, dafür auch seine ganze Partei auf den Kopf gestellt hat, sich mit vielen, wie mit Felipe González, der immer noch als großer Präsident im Gedächtnis von vielen Spaniern ist, es sich verscherzt hat, weil mit Felipe González inzwischen halt auch Korruption verbunden war. Felipe González kommt auch aus Andalusien und diese ganzen Verstrickungen, die helfen halt den Sozialisten nicht, weil auch Vertrauensleute jetzt von Sanchez auch in Korruption verstrickt sind, in der Veruntreuung von europäischen Geldern. Aber Korruption ist für die meisten Wähler nicht das Entscheidende, weil die PP, der wurde 2017 systemische Korruption in der Partei nachgewiesen. Daraufhin gab es dann ein Misstrauensvotum, dass Sanchez gewonnen hat, aber es hat sich seitdem nicht so viel in der Partei verändert und die Leute wählen trotzdem wieder diese Partei, weil Korruption ein Problem der Gesellschaft ist und da gibt es noch viel Arbeit zu leisten und da spielt Europa eine Rolle, eine große Rolle.
Also das heißt, Korruption zieht sich auch durch mehrere Parteien oder durch die Parteienlandschaft in Spanien. Sie haben gerade die EU-Gelder angesprochen. Während der Corona-Zeit, da saß die Sozialistische Partei ja noch relativ fest im Sattel. Spaniens Regierung war bekannt für sehr strenge Corona-Maßnahmen. Es gab einen strengen Lockdown. In diesen Tagen wird die Regierung erneut von Corona eingeholt, allerdings finanzieller Art. Worum geht's denn da genau?
Das grundsätzliche Problem ist, dass es seit 2023 keinen neuen Haushalt Abschluss mehr gibt. Also es wird immer mit dem Haushalt von 2022 gehandhabt und dadurch entstehen viele Dinge, die intransparent rüberkommen, die nicht korrekt sind, wie was man jetzt gemacht hat, dass man halt 2,4 Milliarden aus den Next Generation Fonds, nicht aus den Subventionen, aber von den Krediten in die Rentenversicherung gebucht hat, weil man sie nicht zuordnen konnte, weil das nach Aussagen des spanischen Wirtschaftsministers nicht so einfach ist, Projekte zu finden, die die Kriterien erfüllen für die Next Generation Fonds. Da sind natürlich jetzt auch starke Kontrollen eingebaut worden, weil Spanien seit Beginn des Eintritts in die Europäische Union eigentlich ständig immer wieder auffiel, dass halt Gelder veruntreut wurden. Also die PP-Regierungen vorher haben auch im großen Maße Dreck am Stecken. Und das hat sich so normalisiert. Man erwartet gar nichts anderes von den Politikern. Deswegen gehen auch so viele Leute nicht zur Wahl.
Dann lassen Sie uns abschließend noch einmal auf das kommende Jahr schauen, denn in gut einem Jahr, da wird in Spanien wieder gewählt. Die nationalen Parlamentswahlen, die sollen spätestens im August 2027 stattfinden. Rechnen Sie hier mit einem Regierungswechsel? Und daran könnte ja auch die Frage der Finanzen des Landes weiterhängen.
Also was wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass eine klare Mehrheit zustande kommt. Ich denke, es wird nicht mehr möglich sein, mit einer Minderheitenregierung anzutreten, einfach aufgrund dieser ganzen Haushaltsprobleme. In der spanischen Verfassung gibt es halt auch einen Artikel, der eigentlich besagt, dass wenn man einen Haushalt nicht verabschieden kann, dann muss man eigentlich Neuwahlen ausrufen. Natürlich hat die PSOE sehr viel verloren bei den regionalen Wahlen, aber nationale Wahlen sind dann immer noch ein bisschen anders. Es ist schwer zu sagen. Also eigentlich gehen alle irgendwie davon aus, dass die Konservativen mit den Rechtsextremen die nächste Regierung bilden werden auf nationaler Ebene. Aber so wie das halt jetzt auf regionaler Ebene aussieht, ist es halt wirklich auch ein Hauen und Stechen. Und genauso wie Sanchez das erlebt hat mit einer Partei wie Podemos, die es eigentlich de facto gar nicht mehr gibt. Also sie sind inzwischen völlig untergegangen. Aber da gab es halt auch so ein Hauen und Stechen und das sind die Spanier halt auch nicht so gewohnt, dass man Sachen so debattiert. Auch bei den Familien, da wird oft nicht über Politik gesprochen. Wenn das dann so hitzig wird, dann bekommen die Leute Angst einfach von diesem ganzen Trauma, von diesem Bürgerkrieg-Trauma und dann die Diktatur, die natürlich auch Trauma dahinterlassen hat. Und alles ist noch nicht richtig aufgearbeitet. Die Spanier sind jetzt an dem Punkt, an dem wir waren in den 70er, 80er Jahren, wo wir erst richtig angefangen haben, in Deutschland unsere Geschichte aufzuarbeiten. Und die Spanier müssen es einfach noch machen. Und klar, glaube ich, ist, dass es knappe Mehrheiten geben wird. Aber die nächste Regierung muss eine Mehrheit haben, sonst wird es wahrscheinlich dann nochmal Wahlen geben. Aber das haben wir auch schon in vielen Ländern gesehen.
Sagt die Korrespondentin für internationale Wirtschaftsmedien Stefanie Claudia Müller aus Madrid. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Anfang des vergangenen Jahres, da gingen Bilder aus den USA um die Welt. Sie zeigten den verheerenden Brand in Los Angeles, bei dem weite Teile des Viertels Pacific Palisades zerstört wurden. Es geht um Brandstiftung und im Oktober wurde dann ein Verdächtiger festgenommen. In wenigen Tagen beginnt nun der Prozess und der könnte politischer kaum sein. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit unserer Kontrafunk-USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, ich grüße dich.
Hallo aus Florida.
Susanne, der Verdächtige lebte selbst früher in dem besagten Viertel in L.A. Zum Zeitpunkt der Festnahme war er 29 Jahre alt. Was ist ansonsten über ihn bekannt?
Also es ist über ihn bekannt, dass er ein Uber-Fahrer war, also Uber dieser Taxidienst, dass er ein unzufriedener junger Mann war, der scheinbar auch von einer Frau zurückgewiesen wurde, mit der er ein Date plante. Und in dieser Nacht, in der Silvesternacht, scheint sich alles bei ihm kulminiert zu haben. So sagt die Anklage. Er ist dann rausgefahren, hat vorher noch zwei Uber-Fahrten gehabt, wo er bei beiden Uber-Fahrten die Fahrgäste beleidigt hat, über die Reichen hergezogen hat, über die Ungerechtigkeit. Alle Fahrgäste haben sich unwohl gefühlt bei ihm. Er hat sie dann ausgesetzt und ist mit seinem Uber-Fahrzeug in die Nähe des Tatortes, also wo das Feuer startete, gefahren. Und er ist anschließend nach Florida geflohen. So viel weiß man, in Florida ist er verhaftet worden. Jonathan Rinderknecht soll in Amerika geboren worden sein, dann aber in Frankreich aufgewachsen, wo seine Eltern als Missionare arbeiteten.
Rufen wir uns das Feuer noch einmal in Erinnerung. Wie war das im Januar 25? Die Szenen, die wir gesehen haben, die waren ja recht apokalyptisch.
Es war eine einzige Apokalypse. Ich war im April 25, also gut 4 Monate nach dem Brand, war ich in Los Angeles. Da war der gesamte Bereich noch komplett abgesperrt. Es durfte niemand hinein. Es war wie eine große Kriegszone. Es war wirklich apokalyptisch, was da passiert ist. Es sind ja 6000 Häuser abgebrannt. Man muss sich das vorstellen, die Palisades waren jetzt nie so ein prominentes Viertel von Los Angeles wie Bel Air oder wie Malibu. Es galt immer als das Viertel, in dem man sein wollte, wenn man es geschafft hatte und glücklich sein wollte. Die Nachbarn hatten einen sehr guten Kontakt miteinander. Es war ein sehr funktionierendes Viertel, wo man sich nicht abgeschirmt hat, sondern wo man miteinander war. Und das liegt alles in Schutt und Asche. Und übrigens, bis heute hat sich nicht allzu viel daran verändert. Es ist nach wie vor ein Krisengebiet. Aber das waren erschreckende Bilder. Vor allen Dingen ganz erschreckend war das Versagen der städtischen Feuerwehr, die zum Teil kein Wasser hatte, um zu löschen, die zum Teil völlig hilflos war. Dann wurden Leute wieder abgezogen von der damaligen Feuerwehrchefin. Das Ganze war ein riesen Tohuwabohu und ein völliges politisches Versagen.
Der Verdächtige wurde ja im Oktober gestellt. Wie kam man ihm überhaupt auf die Spur?
Also man kam ihm zum einen durch die technische Überwachung heutzutage auf die Spur. Es wurden Geodaten benutzt. Das heißt, es werden in diesen Gegenden, wo eine Waldbrandgefahr ist, werden ständig Sachen erfasst, wie wer ist dort in der Nähe, welche Handydaten sind dort eingeloggt etc. Man hatte festgestellt, dass ein Uber-Fahrzeug in der Nähe war. Uber werden ständig lokalisiert, müssen sie ja auch. Und dann hat man festgestellt, dass sein persönliches Mobiltelefon nur ungefähr 10 Meter vom Ausbruch des Brandes auf einer Lichtung entfernt war. Das sind natürlich Sachen, er behauptet ja, er hätte überhaupt nichts mitbekommen. Er hätte dann irgendwo ein Feuer gesehen und hätte das dann melden wollen, hätte aber keinen Handyempfang gehabt in dem Moment, als er es melden wollte. Aber jemand, der 10 Meter vom Ausbruch eines Feuers entfernt war, ja, da ist der Tatverdacht schon enorm.
Zudem gibt es weitere mögliche Anhaltspunkte zu einem Motiv. Und hier hat der junge Mann ja durchaus schon in sozialen Netzwerken durchblicken lassen, worum es ihm geht, nämlich um Systemkritik.
Genau, er ist ein großer Fan von Luigi Mangioni. Erinnern wir uns, das ist der Mann, der ganz kaltblütig in New York morgens um 6 hinter dem Chef von United Healthcare, der größten Krankenversicherung hier in den USA, hinter dem herging in New York und ihn einfach in den Kopf schoss. Einfach so, ohne dass dieser Mann irgendwas getan hatte. Es waren politische Motive. Er sagte, weg mit den Reichen. Das geht so nicht, was ihr für eine Politik macht. Und das hat Jonathan Rinderknecht, also den Attentäter, den Brandstifter in Los Angeles, scheinbar inspiriert. Er war auch der Meinung, dass den Reichen viel zu viel gehört. Die Reichen würden uns, normale Bürger, versklaven. Und er war der Meinung, es ist völlig legitim, Eigentum der Reichen abzubrennen, weil man dadurch eine Egalisierung der Gesellschaft schafft.
Kapitalismuskritik, das sehen wir ja auch immer wieder in der aktuellen Politik, auch von Seiten linker Kandidaten. Mir fällt da der Bürgermeister von New York, Sohan Mamdani, ein. Jetzt mal überspitzt gefragt, läuft hier nicht eine Umetikettierung von Antikapitalismus zu einem demokratischen Sozialismus, wie es ja auch genannt wird?
Das kann man so sagen, ja. Und es ist ein Problem, weil die Amerikaner den Sozialismus auf eigenem Boden ja noch nie erlebt haben. Im Gegensatz zu uns Deutschen, wir hatten ja ein sozialistisches zweites Deutschland quasi. Wir hatten die sozialistischen Staaten nebenan. Wir haben also gesehen, was Sozialismus verursachen kann. Das haben die Amis noch nie im eigenen Land gehabt. Und junge Menschen, wissen wir auch weltweit, tendieren dazu, erstmal den Sozialismus zu verherrlichen, bevor sie dann begreifen, was macht er eigentlich mit uns? Und dieser Trend ist in Amerika, gerade bei den Linken, bei den Demokraten zurzeit, extrem ausgebreitet. Nicht nur Mamdani, der Bürgermeister von New York, auch AOC, eine der Kandidatinnen, die für die Präsidentschaftskandidatur heiß gehandelt wird, eine absolut linke Verfechterin der Alles gehört allen Theorie und der Theorie, dass den Reichen viel zu viel gehört und die Reichen enteignet werden müssten. Das ist tatsächlich ein gefährlicher Trend hier, auf den die Demokratische Partei auch landesweit ein wenig aufspringt.
Kommen wir noch einmal zurück zu den Folgen des Brandes in Los Angeles, auch politisch. Du hast es ja schon erwähnt, der Wiederaufbau, der läuft nur schleppend und auch Bürokratie spielt dabei eine Rolle. Susanne, kann denn US-Bürokratie tatsächlich noch schlimmer sein als die deutsche?
Ja. Ich meine, wir in Florida haben ein ähnliches Problem. Bei uns gibt es die Hurricanes und die Flutsituation. In Kalifornien gibt es die Brände. Man braucht nach so einem Desaster, wenn man versichert ist oder wenn man nicht versichert ist, völlig egal, man braucht die ganzen Genehmigungen des Landes, um wieder aufzubauen, die sogenannten Permits. Das ist eine Art Baugenehmigung, aber viel komplizierter als in Deutschland, weil es muss Permits für alles Mögliche erteilt werden. Und dazu kommt die Auflage, dass wenn die Renovierung eines Hauses 50% des Wertes des Hauses übersteigt, dann muss abgerissen und neu gebaut werden. Das ist hier bei uns in Florida oft das Problem, wenn eine Flutkatastrophe da war. In den Palisades ist es so, dass dort nach einem Brand ja gar nichts mehr in dem Sinne aufgebaut werden kann. Aber dann heißt es auch, also ein Beispiel einer Garagentür, für die man 3 Permits, 3 unterschiedliche Prüfungen braucht. 3-mal müssen Inspektoren kommen, um eine Garagentür abzunehmen in Kalifornien. Da kann man sich ausmalen, was es bedeutet, wenn ich ein ganzes neues Haus baue mit Elektrizität, mit Wasseranschluss, mit einem Dach da drauf. Es ist ein Wahnsinn in Kalifornien, was dort an Regeln herrschen. Da sind wir hier in Florida wirklich noch super gut dran. Wir haben auch unsere Permits und auch unsere Auflagen, aber längst nicht so viel. Kalifornien macht sich selbst tot mit den Auflagen. Dann muss es umweltverträglich sein. Dann muss es, ich weiß nicht wo, noch irgendwelchen Auflagen genügen zum Umweltschutz, zum Feuerschutz, zum Klimaschutz, zum Sonnenschutz. Da kommt nichts vorwärts. Da passiert nichts.
Und derzeit läuft in LA ja auch Wahlkampf, auch übrigens mit KI-generierten Werbespots der Republikaner. Welchen Einfluss hat denn der Fall jetzt rund um LA generell für die politische Landschaft in einer ja doch eher links geprägten Stadt?
Einen sehr großen Einfluss. Karen Bass, die amtierende Bürgermeisterin, gilt als unfähig. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sehr, sehr viel Fehlverhalten an den Tag gelegt hat bei den Bränden in Palisades. Und die Bevölkerung ist unzufrieden. Man merkt eine allgemeine Unzufriedenheit. Die Obdachlosigkeit steigt, die Drogenrate steigt, die Preise steigen, die Mietpreise steigen. Also man ist unzufrieden. Und dann kommt jemand wie Spencer Pratt, ein Republikaner, der bisher eher aus Realty-Formaten bekannt war, wo er übrigens auch seine Ehefrau kennenlernte, und selber ein Betroffener der Brände ist. Der hat einen Anhänger, eine Art Wohnwagen auf sein abgebranntes Grundstück gestellt und macht Wahlkampf von dort aus und sagt, so geht es nicht weiter, Jungs. Wir müssen uns wieder auf unsere Werte besinnen. Wir müssen wieder wegkommen von diesem völlig überbordenden Bürokratiewahn, den wir hier haben. Und wir müssen auf ein normales Niveau kommen. Und Spencer Pratt hat Videos gemacht, KI-generierte Videos, wo er als eine Art Batman, eine Art Gladiator auftaucht. Also das kommt sehr, sehr gut an über TikTok, über YouTube, über die ganzen Social-Media-Kanäle. Der Mann hat ernsthafte Chancen.
Und mal davon abgesehen, die Gegenkandidatin von den Demokraten, ihr wird ja auch ganz explizit ein Versagen bei der Brandkatastrophe, auch mit Blick auf die städtische Feuerwehr, vorgeworfen.
Ja, das Versagen von Karen Bass ist seit 1,5 Jahren in der Diskussion. Sie hatte eine Feuerwehrchefin beauftragt, die lesbisch war. Das war das Wichtigste. Wir erinnern uns, Diversity. Ihre Fähigkeiten waren weniger entscheidend. Sie hatte nie dafür gesorgt, dass die städtischen Wasservorräte gefüllt waren. Und somit war, als die Feuerwehr anrückte, einfach kein Wasser da. Also ich meine, dann kann ich der Feuerwehr auch nicht so große Vorwürfe machen, den einzelnen Feuerwehrleuten vor Ort. Aber natürlich die Organisation dahinter. Als Feuerwehrchefin ist das meine Aufgabe. Ich muss sehen, können meine Leute überhaupt arbeiten? Da ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Was übrigens als kleine Note am Rande zurzeit auch von den Anwälten von dem Brandstifter Rinderknecht benutzt wird, weil die sagen, nicht er ist schuld an dem Brand, sondern die Verwaltung von Los Angeles ist schuld. Also das wird im Prozess, der jetzt Anfang Juni beginnt, noch einmal ganz groß beleuchtet werden.
Und da werden wir natürlich einen Blick drauf haben. Vielen Dank an der Stelle erst einmal für die Einschätzung von unserer Kontrafunk-USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, ich danke dir.
Gerne.
Thank you. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Durch Deutschlands Parteienlandschaft weht ein Wind der Veränderung. Denn die Alternative für Deutschland klettert in der Wählergunst immer weiter nach oben. Sehr zum Missfallen der Altparteien, die zur Rettung der Demokratie selbige zu ihren Gunsten verbiegen. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Cora Stephan.
Jetzt ist es amtlich. Dabei wussten wir es längst. Regierungswechsel in Deutschland haben den Charakter eines Staatsstreichs. So jedenfalls kommentiert Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD nach derzeitigen Umfragen 6% Stimmenanteil die Aussage des AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund aus Sachsen-Anhalt, derzeit bei fast 42%, man werde bei einem Sieg in den anstehenden Landtagswahlen im September bis zu 200 Stellen in der Landesverwaltung neu besetzen. Ein Staatsstreich oder ein ganz und gar üblicher Vorgang? Besetzen nicht seit Jahrzehnten die Altparteien Schlüsselpositionen in Behörden, Stiftungen, Rundfunkräten mit treuen Gefolgsleuten? Und ist das nicht bereits seit Jahren ein Ärgernis? Weg mit dem Filz! Man kann natürlich auch einfach einen anderen Filz nehmen. Ein Berliner Grünpolitiker hat solchen Austausch im Jahre 2020 als Erfolg grüner Regierungsbeteiligung im neuen Deutschland in aller Unschuld gefeiert. Zitat: Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ein stolzes und fröhliches Ja zum Staatsstreich. Der keiner ist. Jeder Wahlsieger möchte ungern vom Apparat des Vorgängers abhängig sein, der alles torpedieren könnte, was die Neuen sich so vornehmen. Also besetzen Parteien, nachdem sie eine Regierung bilden, Schlüsselpositionen im Staatsapparat gezielt mit Personen, die ihnen politisch oder ideologisch nahestehen. Dies betrifft vor allem Ministerien, Senatsverwaltungen, nachgeordnete Behörden und Staatsbetriebe. Rein nach Parteibuch einzustellen ist zwar nicht rechtens, aber bei Ausschreibungen wird einfach so formuliert, dass es auf den politisch gewünschten Kandidaten passt. Die SPD ist darin bestens geübt und die CDU weiß auch, wie es geht. Wo also ist das Problem? Wie es sich gehört, will Ulrich Siegmund nach einem Sieg allen Beamten die Hand reichen, die ihn unterstützen möchten. Beamte wird man nun mal nicht so einfach los. Da fügt es sich gut, dass viele Beamte demnächst in den Ruhestand gehen werden. Viel einfacher ist der Austausch von Ministern und Staatssekretären und vor allem von Büroleitern und persönlichen Referenten. Das sei, sagt Siegmund, ja wohl das Normalste der Welt. Da hat er recht. So halten es auch stets die anderen Parteien. Der große Austausch könnte allerdings an geeignetem Personal scheitern. Doch die AfD schult potenzielle Kandidaten bereits jetzt in einer Schwarz-Rot-Golden-Akademie. Um Himmels Willen, der Staatsstreich soll auch noch gut vorbereitet passieren. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, mit Schnappatmung: Einen solch unverhohlenen Zugriff auf den Staatsapparat hat es hierzulande seit dem Ende der Nazi-Herrschaft nicht mehr gegeben. Die Rechtsaußen-AfD um Siegmund will Behörden willkürlich im Lichte ihrer Vetternwirtschaft umbauen. Das kannte man bislang vor allem von der SPD. Nun, der Aufschrei auf der Seite der Gegner der AfD zeugt von nichts anderem als vom doppelten Standard, der stets angelegt wird, wenn es um diese Partei geht, die immer erfolgreicher wird und mittlerweile eine ernsthafte Gefahr darstellt für jene Parteien, die glauben, nur ihnen gehöre die Regierungsmacht. Schließlich haben sie jahrzehntelang am Machterhalt gearbeitet. Doch nun kommt ihnen auch noch Rainer Holznagel in die Quere. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler will die Anzahl der Beamten um die Hälfte reduzieren. Von heute um die 2 Millionen auf 1 Million. Künftig soll er nur noch verbeamtet werden, wo es aus hoheitlicher Sicht unbedingt notwendig ist. Dies könnte etwa bei Polizei, Justiz oder in Teilen des Finanzwesens gegeben sein. Recht hat er. Doch was wird dann aus all jenen, die irgendein Orchideenfach studiert haben oder so etwas wie Politikwissenschaften? und die dringend eine auskömmliche Stelle brauchen, sofern sie nicht als irgendein Sonderbeauftragter für queere Palästinenser oder Ähnliches untergekommen sind? Ach, da gibt es doch auch Quereinstiege in Beamtenstatus. Bei Vaterstaat ist es eben doch am besten. Das kann auch ein Staatsstreich der AfD nicht ändern.
Sie hörten einen Kommentar von Cora Stephan. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und auch für Ihre Unterstützung. Alle Informationen dazu und zu unserem Programm finden Sie auch online auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein kleiner Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich empfängt Susanne Gerlach heute SPD-Urgestein Klaus von Donani, einst Minister im Kabinett von Willy Brandt und erster Bürgermeister von Hamburg. Uns verrät er heute seine Sicht auf fast 100 Jahre gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland. Um 8 Uhr bei Persönlich und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.